Martha ist schon ein sonderbares Mädchen. Sie wächst Anfang des 20. Jahrhunderts mitten unter Musikern in Turno, einer Kleinstadt an der polnischen Grenze, auf. Ihr Vater ist der örtliche Blaskapellmeister und doch scheint sie vollkommen unmusikalisch zu sein. Bis der Pianist Wolfgang, ein Freund der Familie, dem Rätsel eines Tages auf die Spur kommt.
Wolfgangs Blick wandert in die Ferne. Auf seinen Reisen ist er Menschen begegnet, die Musik in Farben gesehen haben. Er schlägt ein C an. Welche Farbe? Nicht so wichtig. Du hast einen Kreis gespielt. Fasziniert dreht Wolfgang sich auf der Klavierbank um. Ohne hinzusehen, den Blick fest auf Martha gerichtet, schlägt er einen Mollakkord an. Fragend neigt er den Kopf. Kugel. Ein Durakkord. Würfel. Du siehst es vor dir.
Martha entpuppt sich als auditiv-visuelle Synästhetin. Tonhöhen erkennt sie nicht, dafür nimmt sie Klänge als geometrische Formen wahr. Weil sie in der pommerschen Provinz keine adäquate Ausdrucksmöglichkeit für ihre außergewöhnliche Begabung findet, zieht es die junge Frau 1919 nach Weimar ans staatliche Bauhaus. Jene von Walter Gropius als Emblem einer neuen Zeit konzipierte, ästhetisch und scheinbar auch sozial fortschrittliche Kunsthochschule. Hier trifft Martha auf die Musikpädagogin Gertrud Gruno, die ihr schlummerndes Talent weckt, die ihr dabei hilft, die gehörten Figuren in Körperbewegungen zu übersetzen, die sie zur Ausdruckstänzerin macht. Und wenn Martha tanzt, dann zeichnet Paul Klee zuweilen ein Porträt von ihr. Auch andere Bauhaus-Koryphäen verewigen sich in der Kladde, die Martha stets bei sich führt.
Die schwarze Kladde ist Marthas ständiger Begleiter. Sie nimmt sie mit in den Unterricht. Auch andernorts liegt sie immer griffbereit. Persönlich und öffentlich zugleich. Im Vorkurs kritzelt Itten Sprüche aus der Mazdananlehre hinein. Wenn sie in der Druckerei vorbeischaut, zeigt Feininger ihr mit wenigen Strichen, wie man Kirchen zeichnet. Und zwei Seiten weiter skizziert Gerhard Marx für sie den Entwurf einer Tasse. Martha selber schreibt, nicht immer viel, dennoch entsteht eine Art Chronik ihres äußeren und inneren Lebens am Bauhaus.
Wenn Martha tanzt, wird vom Verlag als Buch zum 100. Jubiläum des Bauhauses beworben. Anders als Theresia Enzensberger in ihrem letztjährig erschienenen Debütroman Blaupause macht der 1967 in Köln geborene Autor Tom Saller allerdings zu wenig aus dem Stoff. Zwar werden alle möglichen Bauhaus-Themen angerissen, die weltanschaulichen Konflikte zwischen progressiven und rechtskonservativen Kräften, die genderpolitischen Widersprüche, die rauschenden Feste und die sexuelle Experimentierlust von Johann Ittens spiritistischem Hippiekreis avant la lettre. Doch das alles fügt sich nicht zu einem organischen Ganzen, bleibt bloße Staffage. Dass auch die meisten Figuren nur als seelenlose Accessoires auftreten, ist noch hinnehmbar. Viel schwerer wiegt die Tatsache, dass Saller bei der Entwicklung von Marthas Liebesgespiel in Ella die Grenzen der künstlerischen Freiheit wissentlich gesprengt hat. Deren reales Vorbild war die erste Meisterfotografin Thüringens. Der Autor hat sie aus Plotgründen kontrafaktisch zu einer Sympathisantin des Nationalsozialismus gemacht und mit der historisch ebenfalls belegten Figur des Adolf Bartels vermählt. Der gilt als ein Vordenker Adolf Hitlers. Als Leser registriert man dann nur noch achselzuckend, dass einer der wenigen anderen Charaktere, die scharfe Konturen gewinnen, ein veritabler Einfallspinsel ist. Ich-Erzähler Thomas ist der vermeintliche Urenkel von Martha. Ein Germanistikstudent ohne Leidenschaft und Ehrgeiz, der die Würze in seinem Durchschnittsleben vermisst. In der Rahmenerzählung des Romans erfährt man, dass ihm Marthas Notizbuch beim Durchsuchen des Nachlasses seiner Großmutter Hedi in die Hände gefallen ist. Als er die Namen der Bauhausmeister liest, vermutet er sogleich Schlüpfriges.
Wie wahrscheinlich war es, Bilder und Zeichnungen einiger der berühmtesten Maler des 20. Jahrhunderts im Notizbuch meiner Urgroßmutter zu finden? Hatte sie die Künstler möglicherweise näher gekannt? Ich biss mir auf die Unterlippe. Oder sogar mit einem von ihnen eine Affäre gehabt?
Wenn Martha tanzt, handelt von der Suche nach eigenen Ausdrucksformen, einer Bestimmung im Leben und nicht zuletzt vom Wunsch, wahrgenommen zu werden. Thomas, selbst eher leistungsresistent, beginnt in der Familiengeschichte nach seiner Bedeutung zu kramen. Vielleicht ist er ja der indirekte Nachfahre eines Künstlergenies. Bevor er die Kladde mit den millionenschweren Unikaten bei Sotheby's versteigern wird, versucht er also anhand der Tagebucheinträge seiner Urgroßmutter die Vergangenheit zu vergegenwärtigen und sich ein Herkunftsbewusstsein zu erschreiben. Weil der Schreibstil aber über weite Strecken so holprig ist wie eine pommersche Landstraße, kann die lokale Kohärenz schon mal unter die Räder kommen.
Marthas Augen strahlen, sobald sie die in dicke Stifte oder Würfel geschnittenen Rüben entdecken. Auch Wolfgang ist mit Appetit. Er mag gar kein Fleisch und keine Eier. Außerdem meidet er Wolle.
Wolle soll ja auch nicht sehr bekömmlich sein. Gleiches gilt für die redundanten und kitschtriefenden Staccato-Sätze, in denen Salla seinen Ich-Erzähler die Beziehung der jungen Martha zu ihren Eltern beschreiben lässt.
Elfriede ist die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Martha fühlt beides, die Liebe zu Otto und zu Elfriede. Sie wird sie nie verlassen, die Liebe.
Mit dieser hausbackenen und gefühligen Passage ist der literarische Tiefpunkt leider noch nicht erreicht. Zwar ist »Wenn Martha tanzt« ein weitgehend humorbefreiter Hintertreppenroman, aber wenn der Erzähler einmal witzig sein möchte, bemüht er geschmacklose Vergleiche.
Es ist nicht die Einrichtung, sondern die winzige Frau, die aufrecht in einem Sessel vor dem kalten Kamin sitzt, von der der Geruch ausgeht. Durchdringend, trocken, an etwas sehr Altes und Kostbares erinnernd. Vielleicht hat Howard Carter eine ähnliche Wahrnehmung gehabt, als er zum ersten Mal die Grabkammer Tutanchamuns betreten hat.
In dieser Szene, die am Vorabend von 9/11 in New York spielt, trifft Thomas gerade zum ersten und letzten Mal auf seine Urgroßmutter. Wie sich herausstellt, ist die anonyme Millionärin, die das Tagebuch ersteigert hat, niemand anderes als Martha selbst. Als sie, noch viele peinigende Seiten später, schließlich unter den Trümmern der Twin Towers begraben liegt, ist das poröse Romangemäuer längst kollabiert und dem Leser der Verdacht zur Gewissheit gereift, dass hier ein blutiger Anfänger deutlich mehr wollte, als er konnte.